Vom persönlichen Eindruck war ich erst gestern 50. Jammer aber nicht über das Alter, sondern schau auf die erfüllte Zeit, die ich bisher schon am Dom verbracht habe. Es beeindruckt mich tief, dass es schon 25 Jahre sind, seitdem ich hier pastorale Gesamtverantwortung tragen darf für die Dompfarre, für die Domkirche. Große Dankbarkeit und hoffentlich geht das ein oder andere Jahr noch dazu.
Sagt Toni Faber, der Dompfarrer von St. Stephan, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Seit einem Vierteljahrhundert trägt er auch Mitverantwortung in der Dompfarre St. Stephan und für die Domkirche. Und der Toni ist sicher einer der bekanntesten Seelsorger unseres Landes. Vor 6 Jahrzehnten erblickte er das Licht der Welt, aufgewachsen im Gemeindebau im 23. Wiener Bezirk.
Die Kindheit war nicht leicht, aber sie war schön. Aus der Erfahrung heraus, aus einer gescheiterten Familiensituation zu wachsen, um dann in der Pfarre aber eine neue Familie zu finden. Meine Mutti hat sich redlich bemüht und hat viel dazu beigetragen, dass ich die ein oder anderen Talente auch geschärft habe. Aber das klassische Familienbild war zerbrochen. Wir waren zwar 4 Kinder, aber ich habe dann meine neue Familie in der Pfarre Rodin gefunden, habe da sehr schnell Verantwortung übernommen, habe begeistert ministriert, war begeistert in der Jungscha, habe dort dann die Gruppenleitung übernommen, habe die Ministranten geleitet, habe in der Pfarrjugend das ein oder andere entdeckt und konnte wirklich einfach schauen, was sind meine Begabungen, was mache ich gern, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich leite auch gerne Menschen, ich bin ein Aktivist gewesen, ich organisiere gerne etwas und das hat dazu beigetragen, dass in dieser gesundheitlichen schwierigen Phase mit 17, 18 die Entscheidung reifen konnte, dass ich hörend war auf den Ruf Gottes, der hinter der Ärztin, die mir ein nicht mehr langes Leben prophezeit hat, wenn ich nichts unternehme, dass dann plötzlich ein Ruf zum Leben da war.
Es ging um drohendes Nierenversagen.
Und so musste ich dann eine Kortisonbehandlung machen, wo meine Backen ein bisschen gewachsen sind, aber wo ich dann sehr bald abklären konnte, dass diese Nierenentzündung nichts Tragisches war, die konnte zurückgefahren werden. Aber plötzlich habe ich entdeckt in dieser Erfahrung, mein Leben ist totales Geschenk. Es sterben so viele Menschen pro Tag auf der Straße in irgendwelchen Situationen. Dein Leben hat einen Beginn, aber auch ein Ablaufdatum. Und diese Verantwortung gegenüber dieser Lebensspanne, die ich habe, daraus viel zu machen. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung.
Toni Faber will das Geschenk des Lebens so verwenden, dass er seine Talente für andere einsetzt. Was beruflich ansteht oder auch berufungsmäßig, das gibt es für ihn mit 18 Jahren herauszufinden.
Ja, ich habe mir das vorher überlegt gehabt. Ich wollte auf den Miller gehen, ich wollte Rechtsanwalt werden, ich wollte Schauspieler werden, ich wollte Tierarzt werden. Verschiedene Möglichkeiten, aber in dieser Krankheitsphase, wo ich dann auch in der 8. Klasse von zu Hause schon ausgezogen bin, weil ich konnte die Substandardwohnung meiner Schwester übernehmen, Häusl am Gang, keine Dusche, 2 Zimmer, wo ich beim Lernen, um Geld zu sparen, nicht mit Öl geheizt habe, sondern mit dem Backrohr in der Küche gesessen bin und meine Prüfungen der 8. Klasse und gutes Essen hatte, einmal Käse mit Brot und einmal Brot mit Käse und Wurst oder so Pasteten, die mir mein Bruder vom Bundesheer mitgebracht hat. Das war mit sehr, sehr geringen finanziellen Mitteln eine Zeit, wo ich viel nachdenken konnte und wo ich den Wert des Geschenkes des Lebens für mich entdeckt habe. Und dort, wo ich diesen Wert einsetze für Gott und für die Menschen, für ein gelingendes Leben, schien mir das am besten zu sein. Ich war dann einigermaßen gekränkt, weiß ich, wie ich 3 Monate in der Schweiz arbeiten war, in der Hotellerie, als Nachtportier und Concierge, wie mir in dem dortigen, sehr reichen, kirchlichen, pfarrlich geprägten St. Moritz im Engadin, der Hotelier nach 2 Monaten das Angebot gemacht hat, Herr Faber, Sie müssen nicht unbedingt Pfarrer werden, um viel zu verdienen. Sie könnten auch in der Hotellerie eine gute Figur machen. Eben die Schweizer Kirchenverfassung so, dass der Schweizer Pfarrer dort das 5- bis 7-fache von einem Pfarrer hier bekommen hat und er mir sozusagen irgendwie ein wenig unabsichtlich unterstellt hat, ich möchte deswegen Pfarrer werden, weil ich viel verdienen will. Und das war nicht ein Movens, ein bewegender Grund, warum ein Österreich-Priester werden will. Nein, das Geld war nicht, was mich interessiert hat, sondern der Dienst und in dieser Heimat, dieser Familie, der Kirche, das sollte es für mich dann werden. Und so habe ich das dann im Priesterseminar weiterentdeckt, im extern Jahr. Im dritten Jahr war ich in München in einer Pfarre, da auf der Ludwig-Maximilian-Universität und bei den Jesuiten in der Karlbachstraße und bin dann wieder zurückgekehrt und konnte dann meine Studien hier vollenden.
Nach der Diakonenweihe 1986 folgt die Kaplanszeit.
Um dann endlich auch wieder in den Gemeindebau zu kommen. Wie ich Diakon geworden bin, war ich dann 2 Jahre Diakon am Schöpfwerk im Gemeindebau. Sozial sehr schwierig, aber sehr lohnenswert, die Arbeit dort. Wir haben sehr, sehr viele Erstkommunionskinder gehabt, 150, glaube ich, auf einige Partien aufgeteilt. Wenn man jetzt nachfragt, wie viele Erstkommunionskinder es am Schöpfwerk gibt, jetzt gibt es pro Jahrgang Nummer 5. Da haben sich die Zeiten sehr gewandelt. Viele Firmlinge, hat mir sehr große Freude gemacht, um dann nach 2 Jahren Diakon zum Priester geweiht zu werden, 1988 im Stephansdom vor 34 Jahren, um dann nach Wiener Neustadt geschickt zu werden und dort aufzuwachen als Jungpriester, eigentlich dreifacher Pfarrer zu sein. Ich habe 3 Kirchen gehabt, 2 Pfarrgemeinderäte, 3 Schulen und habe dann den damaligen Generalvikar gefragt, ist das wirklich gut, dass man gleich im ersten Priesterjahr 2- oder 3-facher Pfarrer ist? Und der hat mich sehr nüchtern gefragt, der Generalvikar Prälat Trippin, na, bist gestorben daraufhin? So, na, gestorben, dann siehst du dann was eh in Ordnung. Also ein sehr radikales Argument, aber ich habe doch auch viel gelernt und war schön, für die Schmuckerau, für die Josefstadt in Wiener Neustadt zuständig zu sein, für die Leopoldskirche, 2 Pfarrgemeinderäte, 2-mal Seniorenrunde, 2-mal Erstkommen und 2-mal Firmung. Das war spannend. Also bin da wirklich mit einem Sprung ins kalte Wasser wieder aufgewacht, habe Freude gehabt und da kam dann die Anfrage von Kardinal Grohr. Er könnte sich gut vorstellen, dass ich ausbildend am Priesterseminar wäre.
Und Kardinal Grohr holt Toni Faber auch als Zeremonier in sein Team.
Für die Gottesdienste des Erzbischofs zuständig zu sein, sowohl im Dom als auch in allen anderen Kirchen, das war natürlich eine ganz große Entdeckungsreise. Kardinal Grohr war sehr, sehr sorgfältig in den liturgischen Vorbereitungen, hat das mit mir einzeln durchgesprochen. Das war alte Schule, das war klassisch. Da hat er mich auch sehr geschult und verbessert. Ich erinnere mich noch gut, wie wir bei einem der ersten Gottesdiensten ich in seinem linken hinteren Schatten hineingezogen bin und er dreht sich plötzlich entrüstet um. Was ist los? Warum wird hier gespart? Also Eminenz, was wird gespart? Da auf dem 3. Luster von links, da brennen 2 Birnen nicht. Mit einem Blick hat er das festgestellt. Seitdem habe ich einen kleinen Spleen, wenn ich einen Raum betrete, versuche ich mit einem Blick wahrzunehmen, ob alle Lampen brennen, alle Glühkerzen auf einem Luster brennen. Das hat er mich gelehrt, in den kleinsten Dingen auch sehr sorgfältig, genau, überprüfend, klar, verbessern für die Situation zu arbeiten. An ihm, hat er gesagt, ist auch ein Architekt verloren gegangen und er hatte da wirklich ganz große sachdienliche Hinweise immer, wo kann man etwas noch schöner, besser und edler machen.
Und dann der Schock, als 1995 die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs von Kardinal Grohr die Öffentlichkeit und den Klerus erschüttern.
Ich habe es mir nicht vorstellen können. Ich war völlig überrascht und war, so wie Weihbischof Schönborn damals, sehr klar verteidigend. Und erst Schritt für Schritt sind Dinge offenkundig geworden, die sehr schmerzvoll seinen Einsatz als Erzbischof dann zu Ende gebracht haben und ich auch ziemlich in der Luft gehangen bin, weil ich mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt habe ich ihn als so gescheiten, als so empathischen, als so um die Jugend bemühten Priester und Bischof kennengelernt. Ich kann mir das einfach gar nicht so richtig vorstellen. Und dann ist es eben zu seinem Rücktritt gekommen und ich wusste nicht genau, wie wird es mit mir weitergehen, war auf alles gefasst, war gleichzeitig schon auch im Dom als Domkurat tätig, als Kaplan und haben mir gedacht, ja, der neue Erzbischof wird sich jemanden Eigenständigen holen und war dann noch einmal sehr überrascht, dass Kardinal Schönborn, damals Erzbischof Schönborn, mich gefragt hat, kannst du nicht den Zeremoniersdienst für einige Zeit zumindest weiter für mich machen? Habe ich auch dann noch gemacht, 2 Jahre von 95 bis 97. Und haben wir immer dabei schon überlegt, wie wird es dann weitergehen. Der Dienst als Dompfarrer war überhaupt nicht faszinierend unter der Zeit meines Vorgängers. Der hat es für sich tüchtig gemacht, aber er ist weder großartig in der Seelsorge aufgeschienen. Noch wusste man genau, was er hinter verschlossenen Türen an Verwaltungsarbeit zu tun hatte. Er wurde nicht ins Domkapitel aufgenommen. Er hat auch öffentlich von der Öffentlichkeitsarbeit auch nicht so sichtbar Spuren hinterlassen. Und daher wäre nicht ein einziges Mal der Gedanke in mir gereift, mich zu bemühen, um Domfahrer zu werden. Das war überhaupt keine Alternative, sondern ich werde da jetzt noch bleiben und irgendwann werde ich dann einmal eine Pfarre bekommen. Habe dann in dieser Zeit entdeckt, was es an wunderschönen Aufgaben hier rund um den Dom gibt. Und dann, völlig überraschend, 97, am 13. Juni 97 um 10 Uhr abends, die Anfrage des Kardinals en passant auf dem Weg zu einem Gottesdienst, wo ich ihn abholen wollte, könntest du nicht jetzt in 2 Wochen provisorisch Dompfarrer werden. Das war sehr überraschend, weil der vorherige Dompfarrer noch zurücktreten musste, was er angekündigt hat und davon überrascht war, dass das jetzt realisiert wird. Und ich dann mit 1. Juli die Aufgabe als Administrator der Dompfarre, provisorischer Dompfarrer, übernommen habe und von Tag zu Tag ab diesem 1. Juli mir das zunehmend Freude gemacht hat, weil ich entdeckt habe, ich kann die ganz normale Seelsorge machen. Ich darf beim Management des großen Dombetriebes doch eine gewichtige Rolle mitspielen, neben dem Domkapitel, Dombaumeister und Kirchenmeister und Sakristeidirektor, und kann aber gleichzeitig mit diesem Rückenwind des Stephansdomes, der von jedem geliebt wird, jeder und jedem Wienerin, Wiener ins Herz geschlossen ist, mit diesem Rückenwind sehr viel in die Gesellschaft, in die Politik, in die Wirtschaft, in die Medienwelt, in die Society einbringen. Das ist echt spannend gewesen. Das ist quasi von Woche zu Woche gewachsen und hat mir immer mehr Freude gemacht. Und ich habe dann natürlich auch mit einem gewissen jugendlichen Elan manches angehen können, dürfen und bin sehr, sehr dankbar, wie viel in diesen letzten 25 Jahren auch schon gelungen ist, wo ich sehr dankbar bin für jeden Menschen, der mich arbeiten ließ, ganz besonders dankbar dem Erzbischof, der mir diese Aufgabe übertragen hat, um dann eben definitiv gestellt zu werden nach 1,5 Jahren und wirklich als Dompfarrer dann auch amtseingeführt zu werden. Das war sehr schön, und damit auch im Kapitel zu sein, diese Entscheidungen wirtschaftlicher Natur auch mitzutragen, auf Augenhöhe mit den anderen Domkapitularen zu beraten, zu ringen, zu beschließen, wie soll es weitergehen.
Über so lange Zeit auch mit Kardinal Christoph Schönborn zusammenzuarbeiten, was bedeutet das für Dompfarrer Toni Faber?
Also wie gesagt, die große Dankbarkeit überwiegt, dass er mir diese Chance gegeben hat und mich auch gehalten hat. Das war nicht immer selbstverständlich. Ich habe manchmal seine Geduld durchaus auch strapaziert und überstrapaziert. Da gibt es Höhepunkte und Tiefpunkte. Bin natürlich aus diesem Schatten des Kofferträgers, des Zeremoniers, natürlich herausgetreten und habe auch Initiativen ergriffen. Bin aber so überglücklich, dass ich viele Dinge vorschlagen konnte, die er dann auch, wo er zugestimmt hat, wo er mir den Rücken freigehalten hat. Große Dinge, großartige Dinge, die er vorgehabt hat, dann mit zu unterstützen in der Missbrauchsthematik damals, den Gottesdienst im Dom, hier wirklich Vergebungsbitte auszusprechen, Stadtmission, wunderbare Evangelisationskongresse, die wir gemacht haben, Kunst am Dom, wo er nicht der Vorreiter ist, muss er auch nicht sein, sondern dann immer wieder aber die Türen offen gehalten hat und das unterstützt hat, wenn ich an Rutletschka denke, an den Marie-Restituta. Das war nicht selbstverständlich, dass ein sich als Kommunist, Stalinist und Atheist bezeichneter Künstler sein letztes Lebenswerk für den Dom macht, war dann aber sehr berührt und berührend. Viele andere Sachen, Requien, die wir gemeinsam gut vorbereitet haben, die er dann gehalten hat und ich die Vorarbeit geleistet habe. Wenn ich an Bürgermeister Zilk denke, wenn ich an Kardinal König Requiem denke, dass ich Jahre schon irgendwie in der Schublade auch mit vorbereitet habe, an Otto von Habsburg, das waren ganz große Dinge. Andere Dinge durfte ich alleine so machen, wenn ich an die anderen Requien denke, Niki Lauda, das war doch eines der herausragendsten Gottesdienste, die ich im Dom auch verantworten durfte, ganz alleine.
Dazu kommt, dass der Dompfarrer auch die Nöte der Zeit von Menschen erkennt und seine pastorale Tätigkeit erweitert.
Das war für mich immer auch ein Schritt, dass ich versuche, mit Rückgrat für das einzustehen, was mir richtig scheint, jetzt ohne ein springendes Feld zu sein, aber selbstbewusst auch für das einzutreten. Ich kann mich noch erinnern, wie wir für die Segnung für Liebenden vor 20 Jahren diskutiert haben, was wird das sein, was ist, wenn der Geschiedene wieder verheiratet kommt, wenn homosexuelle Paare kommen, gleichgeschlechtlich Empfindende. Da haben wir gesagt, naja, die werden wir dann einzeln hintereinander segnen. Wenn dieses einzelne hintereinander segnen dann nur im Sekundenbruchteil von 0,01 Sekunden wie bei der Abfahrt ist ja auch dem Gesetz Genüge getan und wir können diesem Bedürfnis der Menschen nach Segen auch entgegenkommen. Da hatte ich viel Rückenwind und viel Freiraum, auch die vielen medialen Dinge, die manchmal natürlich auch, wie soll man sagen, diskutabel sind, nicht? Aber die Journalisten des Landes haben meine Handynummer und die können mich erreichen und wissen das sehr zu schätzen. Inzwischen habe ich, glaube ich, zu Recht auch den Titel des kategorialen Seelsorgers für die Journalisten und für die Medienleute, weil ich, glaube ich, zig Hunderte von denen ihre Kinder getauft, sie gesegnete Eltern begraben habe. Ich möchte da erreichbar sein, aber nicht um medial geil aufzufallen, wie mir oftmals vorgeworfen wird, sondern auch einen ganz wichtigen Teil der Gesellschaft mitzubespielen. Aber 95% derer, für die ich als Seelsorger da bin, haben keinen prominenten Namen. Die werden nicht im Seitenblicke-Format aufscheinen.
Böse Stimmen meinen ja Dompfarrer Toni Faber, segne alles und jeden.
Das hat mich sehr geehrt, das hat der Günter Draxler im Standard geschrieben. Wer nicht bei 1, 2, 3 sich in die Baumkronen flüchtet, läuft Gefahr, von Toni Faber gesegnet zu werden. Hat mich sehr gefreut und nicht nur belustigt, sondern auch einen tiefen, ganz wichtigen Beweggrund meines Herzens zum Leuchten gebracht, dass ich sage, wir sind berufen, dass wir Segen erlangen, um füreinander zum Segen immer wieder zu werden. Ich glaube nicht, dass im Himmel die Rede davon sein wird bei der Pforte des Petrus, dass ich einmal zu viel gesegnet hätte. Wenn es nur das wäre, wäre ich im grünen Bereich. Mein Beichtpriester kennt andere Dinge, die wesentlich schwerer wiegen, aber die ich auch schon bereut habe, aber nicht sicher bin, dass ich es nicht wieder mache.
Sehr erfolgreich ist der Pfarrer von St. Stephan, Toni Faber, jährlich beim Holen verlorener Schäfchen in die katholische Glaubensherde zurück. Da kommt sein offenes Wesen diesem Anliegen sehr zugute.
Jedes Jahr an die 100. Ich bin unrund, wenn ich zu Weihnachten noch nicht die 100er Zahl habe. Wer hat meiner ganzen Umgebung lästig, dass sich meine Freunde schon überlegen, wer von ihnen soll austreten und wieder eintreten, dass wir auf die 100er Zahl kommen. Nein, das ist wirklich einfach ein großes Geschenk, dass seit Jahren diese 100er Zahl erreicht wird, wo ich die meisten selber begleite und einige von meinen Mitbrüdern auch in der Kur, in der Kurpriestergemeinschaft, die auch oder ein Diakon das macht. Aber ich bin tief berührt und beschenkt, dass ich 100 Lebensschicksale jedes Jahr kennenlerne, die aus ganz gewichtigen, persönlich überzeugenden Gründen jetzt wieder dazukommen wollen. Das tut was mit dir. Wenn du auf dem sinkenden Schiff bist und alle verlassen das Schiff und es werden immer weniger, tut das auch was mit dir, das zieht dich runter. Und diese 100, die jedes Jahr wieder eintreten, sind wirklich auch für mich ein seelischer Zugewinn. Es hat mir im letzten 1,5 Jahren sehr, sehr leid getan, dass gerade angesichts der Impfdebatte und Corona-Pandemie sehr viele Menschen aus emotionalen Gründen den Kurs der Kirche, des Papstes, des Erzbischofs von mir nicht mitgetragen haben, auch wegen der Impfstraße im Dom und wegen dieser Sache dann auch bewusst angekündigt haben, auszutreten. Das tut weh, weil ich dafür stehe, dass ich wirklich in den letzten 20 Jahren an die 2000 Leute hineinbegleitet habe und dass dann jemand deswegen austritt oder mir der Bischof von Kärnten den Vorwurf macht, weil du jetzt eine Impfstraße im Dom machst, hat ein Kärntner bei uns den Kirchenaustritt in Klagenfurt angemeldet. Sag, da kann ich jetzt nicht viel dagegen tun, da sind mir die Hände gebunden, obwohl es schmerzt.
Und Toni Faber bezieht auch bei Themenstellung, wo eine klare Meinung vertritt, auch gegenüber römischen Positionen, wie zum Beispiel beim Thema Homosexualität.
Wenn es um solche Themen geht, wo es um Menschen geht und die Achtung und den Respekt ihrer Lebensentscheidung, ihrer Lebenshaltungen, glaube ich, tut es uns als Kirche ganz gut, im Stil von Franziskus zu sagen, wer bin ich, dass ich meinen Bruder beurteilen oder verurteilen könnte. Wir treten für Werte ein, wir treten für die Liebe ein, für Respekt und Toleranz. Und das war mir bei diesem Positionspapier aus der Vatikanischen Glaubenskongregation nicht der Fall. Das war sehr verletzend. Das ist auch gesamt kann ich nicht beurteilen, aber in der deutschsprachigen Kirche sehr negativ beurteilt worden. Und da habe ich nach kurzer Gewissensprüfung in den ersten Stunden, wie diese Nachricht aus dem Vatikan gekommen ist, habe ich mich in die Zunge gebissen und habe keine Interviews gegeben, weil mich viele Kollegen schon angerufen haben, gesagt, jetzt sagst du das Falsche, halte ich ein paar Stunden zurück. Und dann habe ich die ein oder andere Meldung vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gehört, der gesagt hat, ja, diese Weisung des Vatikan wird sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie nicht beachtet wird. Und dann haben wir gedacht, boah, wenn das der Deutsche Bischofskonferenz-Vorsitzende sagt, dann haben die ersten Bischöfe bei uns schon sich vorsichtig versucht zu distanzieren. Und dann bin ich aber aufs Ganze gegangen und habe dem Profil zugesagt, ich mache eine Titelgeschichte mit ihnen und habe dem ORF zugesagt und wusste, das kann jetzt auch sehr eng werden, ist aber gut ausgegangen, weil am Sonntag in der Pressestunde der Herr Kardinal doch dann öffentlich gesagt hat, wiewohl wir da verschiedene Zugänge haben, werden wir das untereinander ausdiskutieren. Und es kam nicht der Blitz vom Vatikan, es kam nicht die Rüge oder die Absetzung vom Herrn Kardinal, sondern es hat sich gezeigt, dass wir hier in der Kirche bei der Beurteilung von gleichgeschlechtlichen Verbindungen durchaus schon einige Kilometer zurückgelegt haben und diese Position der Glaubenskongregation vom März 21 ruhig einmal rückdatiert werden kann. Das war die Haltung vor 20, 30 Jahren, entspricht nicht mehr unserem jetzigen Zugang.
Auch das Thema der Ordination von Frauen in der römisch-katholischen Kirche ist eines, wo Toni Faber eine klare Meinung hat.
Vor 40 Jahren, wie ich zu studieren begonnen habe, habe ich mir gedacht, das Frauendiakonat und das Frauenpriestertum erlebe ich sicherlich in den nächsten 25 Jahren. Ich war überzeugt davon und bin da gelassen in die Zeit hineingeschritten und habe theologisch dort und da etwas damals schon studiert und mich eingearbeitet. Jetzt dauert es länger, aber ich denke mir, 2022 ist ein gutes Jahr, wenn ich wahrnehme, was deutsche Theologinnen, deutsche Ordensfrauen, österreichische Frauen, Publikationen da immer mehr zum Ausdruck bringen. Da ist jetzt ein Druck da, dass der Papst die Tür für das Frauendiakonat, die Prüfung zumindest, ziemlich aufgemacht hat. Also ich glaube, wir werden es noch erleben. Jetzt werde ich 60, aber wenn ich es wagen könnte, in meiner beruflichen Laufbahn mit 60, 70, 75 da etwas noch Entscheidendes zu erleben, würde es mich sehr freuen.
Und es wäre auch nicht zu viel Gedränge vor dem Altar.
Nein, wir haben Gott sei Dank genügend Bedarf an guten Priestern, an guten Priesterinnen, an guten Diakonen und guten Diakonissen. Ich glaube, da findet jeder seinen guten Platz, so wie ich mich nicht mit anderen Priestern mal da dränge, sondern wir uns die Arbeit aufteilen, so würde das auch ganz gut gehen. Ich bin nicht in der Situation zu sagen, solange es kein Frauenpriestertum gibt, würde ich nichts mehr arbeiten oder dann trete ich aus. Nein, ich arbeite in dieser Kirche, weil ich sie als meine Mutter liebe und wir brauchen einfach Verantwortungsbereiche, wie sie jetzt schon auch gewachsen sind, wo Frauen mit ihren fantastischen Talenten und Fähigkeiten noch einmal sehr viele neu einbringen können, als was uns Männern oft vorher enthalten ist.
Der Dompfarrer von St. Stephan, Toni Faber, ist natürlich durch sein Amt täglich mit dem Stephansdom verbunden. Wie nimmt er ihn persönlich noch wahr? Dazu sagt er abschließend.
Ich bin so dankbar, dass ich einmal das Kompliment bekommen habe, anlässlich einer langen Nacht der Kirche, einer Lichtinstallation, dass mein über 80-jähriger Mann gesagt hat, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich kenne den Stephansdom schon länger als Sie. Ich bin schon über 80. Aber Sie haben daraus ein Wohnzimmer Gottes gemacht. Und das hat mich natürlich tief berührt. Und für mich ist es auch so ein Wohnzimmer. Ich muss mich disziplinieren, wenn ich hinübergehe, dass ich auch die Maske aufsetze jetzt unter Corona-Zeiten, weil ich mich so zu Hause fühle, dass ich mich da nicht wichtiger fühle als jemand anderen, nur zur Zelebration der Messe, dass ich es dann runternehme. Wenn ich die Impfstraße anschaue, wenn ich die Himmelsleiter anschaue, wenn ich die verschiedenen Punkte, wo ich schon mitgestalten konnte, mit zeitgenössischen Kunstwerken, mit Renovierungsschritten, wo ich Geld aufstellen konnte, wo ich Menschen vermitteln könnte, eine Gedenktafel, anbringen. Also das ist schon mein Wohnzimmer, mein Andachtszimmer, meine Werkstätte, mein Atelier, mein Kunstatelier, mein Lebensort, wo ich Menschen schon von schwerer Schuld befreit habe, Hochzeiten, Begräbnisse, Festgottesdienste, Mitternachtsmetten. Also das ist schon sehr, sehr vertraut. Wenn ich zurückdenke, wie ich als Ministrant vom Priesterseminar den Dom betreten habe, wie ich dann vor dem Altar ausgestreckt bei der Priesterweihe gelegen bin, meine ersten Messen, meine erste Mitternachtsmette und jetzt einen Gottesdienst, mich rundum getragen fühle, wohlfühle, zu Hause fühle.